Hunde, Sport und Gesundheit. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es spricht für euch Britta Reiland. Die Feedback-Funktion unserer Hunde. Das ist das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte. Tatsächlich gibt es dafür sogar einen Anlass aus meinem ganz persönlichen Umfeld. Ich habe eine Fortbildung besucht und im Rahmen dieser Fortbildung ging es auch darum, wie wir Feedback an Teilnehmer geben können und wie wir auch das Feedback von Teilnehmern verarbeiten können. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr genau warum, bin ich dann dabei gelandet, dass mir tatsächlich nicht nur das Feedback meiner teilnehmenden Menschen wichtig ist, sondern dass ich auch sehr viel Wert auf das Feedback der teilnehmenden Hunde, also der begleitenden Hunde lege. Und daraus entstand eine Diskussion, die in unterschiedliche Richtungen ging und es teilte sich ein bisschen die Meinung. Es gab also einen Teil, der sagte, ja, kann ich nachvollziehen, das Feedback des Hundes ist mir wichtig. Und einen anderen Teil, der Meinung war, dass wir nicht wirklich Feedback von unseren Hunden erwarten können, beziehungsweise zumindest nicht als Dozent. Der Mensch selber, der mit seinem eigenen Hund da ist, sollte seinen Hund so gut kennen, dass er entsprechend auch wahrnimmt, was dieser ihm im übertragenen Sinne mitteilt. Nichtsdestotrotz war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da mag ich noch ein bisschen weiter drüber reden und das möchte ich auch einmal in einer Podcast-Folge verarbeiten. Meine Meinung ist nämlich ganz klar, dass ich jede Menge Feedback von unseren und euren Hunden bekomme. Ganz egal, ob das jetzt begleitende Teilnehmerhunde sind oder Hunde, die ich selber arbeite, mit denen ich physiotherapeutische oder sportphysiotherapeutische Übungen mache, Hunde, die ich in meiner Behandlung habe, Hunde, die ich im Training beobachten darf als sportphysiotherapeutische Begleitung. Jeder gibt mir auf irgendeine Art und Weise Feedback. Und was das jetzt genau bedeutet, beziehungsweise was mir dabei so im Kopf rumgeht, das werde ich euch jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen erzählen. Feedback, prinzipiell erstmal eine Rückmeldung. Eine Rückmeldung ungefragt oder eben auch gefragt. Katja Frey hat es im Rahmen ihrer Fortbildungsreihe Trainingsspezialist an mehreren Stellen immer wieder gesagt, wenn du jetzt deinen Hund fragen würdest, was würde er dir sagen, was er gerade gelernt hat oder beziehungsweise welcher Meinung ist er, was das zu Lernende betrifft? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der definitiv im Training immer mal wieder hinterfragt werden sollte. An dieser Stelle also einen herzlichen Dank an Katja Frey und ihre Mitarbeiter, die das immer wieder auch im Coaching erwähnen. Und auch das ist letztendlich eine Feedback-Funktion, die ich aber für mich einfach nochmal auf andere Bereiche übertragen muss. Ich kann nämlich meine Arbeit gar nicht wirklich gut ausführen, wenn ich nicht fest an das Feedback meiner, in Anführungsstrichen, Hunde glauben würde. In der gesamten Behandlungssequenz gebe ich eine Frage an den Hund, die ich dann immer wieder beantwortet bekomme. Das ist jetzt bitte im übertragenen Sinn zu verstehen. Ich denke, wenn ich das jetzt weiter ausführe, wird es auch für diejenigen Sinn machen, die sagen, wir können ja nicht wirklich mit unseren Hunden sprechen. Mit Fragen meine ich, ich mache ein Behandlungsangebot, ich biete dem Hund eine bestimmte Massagetechnik an, einen bestimmten Druck, ich frage an, ob die Muskulatur sich aktivieren lässt, ob ein Wirbel sich bewegen lässt oder in Bewegung geht, wenn ich entsprechende Bewegungen beim Hund ausführe. Ich erhöhe den Druck der Massage und schaue, wie der Hund reagiert. Ich biete dem Hund einen Kontakt an und gucke, ob er gegebenenfalls in Eigeninitiative mehr in diesen Kontakt hineingeht. Das sind alles so Fragen, die ich stellen kann. Fragen, die für mich wichtig sind, weil die Antwort des Hundes mir jeweils Rückschlüsse darüber gibt, wie der Hund aktuell behandelt werden sollte oder auch möchte. Natürlich muss ich außen vor stellen, dass wir durchaus Situationen haben, wo aus gesundheitlichen Gründen über die Antwort des Hundes weiter gesprochen werden muss, wenn wir in dieser Thematik Fragen und Antworten bleiben. Das heißt, es gibt durchaus Situationen, wo die Behandlungsnotwendigkeit um auf Dauer die Gesundheit wiederherzustellen, beziehungsweise auf Dauer auch den Schmerz zu minimieren, dafür sorgt, dass ich aus der Komfortzone des Hundes herausgehen muss. Nichtsdestotrotz sollte ich auch dann genau wahrnehmen, was der Hund mir als Reaktion auf die notwendige Behandlung mitteilt. Das heißt also nicht, dass ich bei einer vordringlichen Behandlungsnotwendigkeit nicht mehr zuhöre. Auch dann habe ich ja immer noch einen Spielraum, wie ich die Intensität der Behandlung gestalte bzw. welche Techniken ich wähle oder auch auf welche Hilfsmittel ich zurückgreife. Und natürlich spielt hier auch immer die Dauer eine Rolle. Okay, gehen wir jetzt einmal wieder aus diesem Behandlungsbereich heraus. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass wir nicht in einer Behandlungsnotwendigkeit sind, sondern wirklich in einem therapeutischen Kontext, wo es auch möglich ist, den Hund so zu fragen, dass ich die Antworten in aller Ruhe abwarten kann und entsprechend auch flexibel darauf reagieren kann. Hier finde ich, sind geriatrische Patienten tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Bei älteren Hunden verändert sich oft die Sensibilität. Die Sensibilität, was das Anfassen betrifft, was den Kontakt zur Haut oder auch zum Fell betrifft und natürlich auch die Beweglichkeit der einzelnen Gliedmaßen und Gelenke. Kann es zum Beispiel sein, dass ich einen Hund jede Woche einmal sehe, um ihn in einer akuten Schmerzphase zu betreuen, ich aber jede Woche ein anderes Behandlungsbild vor mir habe. Je nach Tagesform ist die Empfindlichkeit beim Anfassen vielleicht erhöht oder Arthrose macht sich deutlicher bemerkbar. Die Muskulatur ist vielleicht anders in der Reaktion während der passiven Bewegung, beziehungsweise die Grundeinstellung des Hundes ist vielleicht auch komplett anders als die Woche zuvor. Gerade bei geriatrischen Patienten ist also ein Großteil der Behandlung wirklich ein Frage-Antwort-Spiel. Ist das in Ordnung, wenn ich dich hier so anfasse? Möchtest du vielleicht ein bisschen mehr Druck? Möchtest du etwas weniger Druck? Ist es dir lieber, wenn ich sanft berühre und dann langsam den Druck steigere? Oder magst du es eher, wenn ich mit relativ zügigem Kontakt an dich herangehe? Wie sieht es mit den Bewegungen aus? Darf ich das Bein so weit bewegen, wie es tatsächlich möglich ist? Oder ist es dir lieber, ich bleibe in einem anderen Bewegungsspielraum? Möchtest du eine begleitende Massage dabei oder zeigst du dann doch eher, dass das gerade nicht das ist, was du haben möchtest? Das wären zum Beispiel alles so Fragen, die ich an den Hund stellen kann und der Hund gibt mir Feedback. Er gibt mir Feedback über seine Hautreaktion, über seine Beweglichkeit, vielleicht sogar auch darüber, ob er sich mir annähert oder eher wegrutscht, ob er seine Lage verändert, ob der Blick sich verändert, wie der Besitzer auf den Hund reagiert, gibt mir auch immer wieder noch zusätzliches Feedback, denn dieser kennt seinen Hund so gut, dass ich da in der Regel eine zusätzliche Rückfragemöglichkeit habe, wenn ich die Interaktion zwischen Hund und Mensch beobachte. Und diese Rückmeldungen helfen mir dann entsprechend auch die passende Behandlung für diesen einen Tag zu finden. In Gedanken mache ich mir Notizen für den nächsten Tag, an dem ich den Hund behandeln werde, weiß aber jetzt schon genau in dieser Situation, dass ich dann eh wieder neu nachfragen muss. In einem anderen Beispiel habe ich vielleicht einen Patienten von einem anderen Kollegen übernommen, durch einen Umzug oder warum auch immer. Und auch dann bekomme ich in der Regel einen begleitenden Bericht mit, den ich mir anschauen kann und muss dann für mich aber hinterfragen, ob das tatsächlich der aktuelle Stand ist. Oft sind diese Berichte schon etwas älter und der dort beschriebene Zustand ist nicht mehr der aktuelle Zustand. Dazu kommen gerade beim Umzug ja auch Lebensveränderungen, die wieder Einfluss nehmen. Eventuelle mentale Reaktionen auf einen Umzug oder neue Situationen. Denn wir haben ja auch in der Praxis bei mir dann eine neue Situation, die für den Hund nicht vertraut ist. Wenn die Praxis für den Hund vertraut wäre, würde er sich vielleicht auch ganz anders verhalten. Das sind auch so Sachen, die ich im Hinterkopf behalten muss. Auch das muss ich beim nächsten Termin dann wieder hinterfragen. Was habe ich noch für ein Beispiel? Gehen wir mal in den Sporthundebegleitenden Bereich hinein. Im sportlichen Kontext habe ich es ja sehr oft mit gesunden Hunden zu tun, die in den Bewegungen unterstützt werden oder eben auch für ihre sportlichen Aufgaben aufgebaut werden. Beziehungsweise in meinem Berufsbereich, der ja etwas ausgeweitet ist zu den normalen sportphysiotherapeutischen Praxen, weil für mich ja zusätzlich zu der Arbeit vor Ort in meiner Praxis auch die Aus- und Weiterbildung von Trainern, Therapeuten, Hundesportlern und Hundehaltern gehört. Im Rahmen dieser Ausweitung habe ich es also auch immer wieder damit zu tun, dass ich Teams, sprich Kollegen oder Trainer oder auch eben Hundesportler oder Hundehalter mit ihren eigenen Hunden in der Arbeit begleite und dabei auch erklären und erläutern sollte, wie manche Übungen zum Beispiel funktionieren oder wie eine Bewegungsanalyse funktioniert. Und auch da bin ich immer wieder in der Situation, dass ich in der Kommunikation mit den beteiligten Menschen darauf hinweisen muss, dass wir in einer gezielten Beobachtung für eine gute Analyse zu jeder Zeit immer wieder das Feedback des Hundes erfragen und erbitten. Das bedeutet, ich möchte eine bestimmte Bewegung sehen, um zu beobachten, wie der Hund diese Bewegung ausführt. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich diese Bewegung auslösen kann, ohne den Hund dabei unnötig zu beeinflussen. Ich versuche es also mit einem bestimmten Gerät oder ich überlege mir, wie der Mensch diese Bewegung auslösen kann, ohne viel Einfluss zu nehmen. Und dann warte ich auf das Feedback des Hundes und schaue, ob er das, was ich gerne sehen möchte, auch so zeigt. Dasselbe gilt auch für Bewegungskorrekturen. Wenn ich in der Analyse festgestellt habe, dass mir bestimmte Bewegungen nicht so gesund erscheinen, wie sie eigentlich sein könnten, dass ich also eine Bewegungskorrektur machen sollte, brauche ich ja auch wieder einen Plan, wie ich diese Bewegungskorrektur auslösen kann. Ich kann auf meine Erfahrung zurückgreifen, die zum Glück mittlerweile wirklich langjährig ist und habe ein recht hohes Repertoire an verschiedenen Auslösemöglichkeiten für bestimmte Bewegungen. Trotzdem muss ich schauen, wie der Hund damit umgeht. Da sind wir auch so ein bisschen in dem Grundprinzip meiner Arbeit, dass es immer darum geht, dass wir Übungen generell individuell an den Hund anpassen müssen. Es gibt einfach keine pauschale Anweisung, wie eine Übung auszuführen ist, wenn ich ein bestimmtes Bewegungsziel erreichen möchte. Ich mache mir also Gedanken, plane die Aufgabe und lasse die Aufgabe ausführen, beobachte. Das heißt, ich bitte den Hund um sein Feedback, wenn er diese Aufgabe ausführt und kann dann innerhalb der Antwort, die der Hund mir gibt, erkennen, ob meine Planung sinnvoll war oder ob ich etwas ändern muss. Auch eine ganz wichtige Feedback-Funktion beim Hund. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für den Bereich Ermüdung oder für mentale Bereiche, die jetzt gar nicht nur körperliche Ermüdung benennen, sondern vielleicht auch Ermüdung in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit. Wo ist der Fokus des Hundes? Auch darüber gibt es tatsächlich einen kompletten Vortrag, weil ich das unglaublich wichtig finde, auf welche Art und Weise wir den Fokus des Hundes verschieben können. Auch da frage ich den Hund ja wieder. Schaffst du das noch, dich zu konzentrieren? Können wir beide hier noch zusammenarbeiten? Kann ich körperliche Ermüdungserscheinungen erkennen? Oder ist das gegebenenfalls einfach der Futterqualität geschuldet, dass der Hund jetzt nicht mehr so konzentriert arbeitet? Ich ändere die Bedingungen, ich ändere mein Verhalten, ich ändere vielleicht auch das Equipment und dann bekomme ich wieder ein Feedback vom Hund. War das, was ich jetzt geändert habe, richtig für das, was ich gerne erreichen möchte? Ich denke, es wird deutlich, an wie vielen Stellen wir tatsächlich Feedback von unseren Hunden erhalten und wie wichtig das für unsere gesamte Arbeit ist. Letztendlich müssen wir natürlich auch uns selber immer wieder hinterfragen. Ich glaube, das brauche ich jetzt an dieser Stelle aber nicht weiter auszuführen, weil das aus der Logik heraus mit integriert ist. Denn nur wenn ich mich selber auch reflektieren kann, kann ich dann ja auch entscheiden, was ich für mich im nächsten Durchgang verändern möchte. Gut, schauen wir noch auf ein paar andere Beispiele, wo das Feedback des Hundes unglaublich wichtig ist. Ich möchte gerne eine bestimmte neue Aufgabe beibringen. Sagen wir mal, wir nehmen das Kind-Target. Es gibt ja eine extra Folge über die Targets in dieser Podcast-Reihe. Hier nochmal zur Kurzerklärung. Ich möchte gerne, dass der Hund sein Kinn auf meine Hand auflegt. Und das bestimme ich vorher genau im Ablauf. Ich überlege mir also, wie halte ich die Hand? Auf welche Art und Weise soll das Kinn des Hundes meine Hand berühren? Wie lange soll er dort bleiben? Wie hoch soll der Druck sein, den ich dort gerne hätte? Wie löse ich das Ganze wieder auf? Und so weiter. Das sind jetzt tatsächlich Details fürs Training, für den Aufbau, die ich hier nur anschneide, die nicht in letzter Konsequenz erläutert werden. Wichtig ist aber, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie der Hund das Kinn auf meine Hand legen soll und wie ich die Hand dabei halte. Und dann probiere ich tatsächlich einmal aus, auf welche Art und Weise ich dieses Verhalten auslösen kann, damit ich es auch verstärken kann. Und im Rahmen dieses Probierens kann es sein, dass ich nicht wirklich das erreiche, was ich gerne erreichen möchte. Ich muss wieder hinterfragen, ob meine Idee die richtige ist, ob ich die Hand so halte, dass der Hund seinen Kopf auch hineinlegen kann, beziehungsweise sein Kinn. Und im nächsten Schritt variiere ich vielleicht meine Handhaltung. Und ich bekomme sehr genau Feedback vom Hund, ob er eventuell die Aufgabe noch nicht wirklich verstanden hat, ob ich mich vielleicht auch einfach zu dusselig anstelle und zum Beispiel an der falschen Stelle locke oder mich selber ungünstig positioniere, oder ob es vielleicht körperlich für den Hund gar nicht möglich ist, diese Haltung, die ich mir gerade vorgestellt habe, einzunehmen. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass ich den Hund vorne auf ein Podest gestellt habe, was zu hoch ist. Oder dass ich meine Hand in eine Höhe halte, die der Hund nicht bedienen kann. Oder dass vielleicht mein Winkel ungünstig gewählt ist und der Hund schafft es nur, mit einem Teil seines Kinns in meine Handfläche zu kommen. Auch das ist wichtiges Feedback, was mir im Neuaufbau einer Übung dabei hilft, so fehlerfrei wie möglich zu arbeiten. Wenn ich relativ schnell feststelle, dass der Hund mir zurückmeldet, dass er körperlich nicht in der Lage ist, eine gewünschte Bewegung oder Aufgabe zu erfüllen, muss ich etwas ändern. Beziehungsweise dann kann ich auch ganz schnell etwas ändern. Es kann natürlich auch sein, dass ich eine mentale Rückmeldung kriege. Nur dass der Hund sagt, hier an dieser Stelle ist diese Aufgabe für mich von der Konzentration her nicht zu schaffen. Auch dann kann ich reagieren. Rückmeldung wahrzunehmen, auch gezielt nach Rückmeldungen zu fragen, ist also ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und natürlich auch im gesamten Zusammenleben mit meinen eigenen Hunden. Wie oft sind wir draußen unterwegs und ich habe mir einen Weg überlegt, den ich gerne gehen möchte und bekomme vom Hund das Feedback, dass das tatsächlich zu dieser Uhrzeit vielleicht nicht die glücklichste Entscheidung war, weil uns eine Menge Hunde entgegenkommen, mit denen mein Hund vielleicht gar nicht so gerne Kontakt hätte. Oder ich habe mir überlegt, was ich füttern möchte, habe alles fertig gemacht und der Hund steht vor dem Napf und fängt an auszusortieren, Teile aus dem Napf herauszulegen und lässt diese womöglich sogar ganz zurück und frisst sie gar nicht. Auch das sind alles Feedback-Funktionen, im normalen Miteinander leben. Und auch da sollten wir ja immer wieder drauf hören. Ich wünsche mir, dass diese Podcast-Folge ein bisschen dabei unterstützt, auf Ideen zu kommen, an welchen Stellen man tatsächlich wirklich nach Feedback fragen kann und vielleicht auch den Gedanken mit aufzunehmen, dass Fehler eigentlich nur eine Information sind. Wenn ich feststelle, dass etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich also in meiner Wertigkeit einen Fehler wahrnehme, ist das eigentlich nur ein Feedback, eine Information, dass das, was ich mir überlegt habe, an dieser Stelle nicht zu dem Ergebnis geführt hat, was ich gerne haben wollte. Wenn diese Folge dazu beiträgt, dass man mit dem Feedback des Hundes und auch mit der Eigenreflexion an weiteren Stellen achtsam umgeht, könnte es sein, dass das Training und dass das Miteinanderleben in Zukunft an manchen Stellen ein bisschen einfacher wird. Außerdem, das noch als Ergänzung, finde ich es selber unglaublich spannend, die Reaktionen des Hundes wahrzunehmen, Bewegungsdetails wahrzunehmen und diese dann auch in einem Zusammenhang einordnen zu können, weil man den Hund kennt oder gerade kennenlernt. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich gehe gerade mal davon aus, dass es zu diesem Thema Feedback vom Hund in Zukunft auch irgendwann einen richtigen Vortrag gibt. Ich glaube nämlich, dass man über dieses Thema wunderbar weitersprechen kann und dass es gar nicht schadet, wenn ich auch das ein oder andere Videobeispiel zur Veranschaulichung zeigen kann.